herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist sehr, sehr spannend, denn ich habe Stefanie Gut eingeladen. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und hat sich auf Hochsensibilität und Hochbegabung spezialisiert. Und wer meinem Podcast schon länger folgt, weiß, dass Hochbegabung bei mir und meiner Familie ein großes Thema ist. Deswegen finde ich diese Folgen immer besonders wichtig, weil es eben so oft missverstanden wird. Und diesmal sprechen wir darüber, warum Hochbegabung auch im therapeutischen Kontext so oft missverstanden wird und warum es sehr oft zu Fehldiagnosen kommt. Stefanie nimmt uns erstmal mit auf ihren eigenen Weg hin zu diesen Themen und gibt uns dann tiefe Einblicke in diese therapeutische Szene und warum das Thema Hochbegabung dort quasi gar keine Rolle spielt und eben sehr oft weder verstanden noch erkannt wird. Wir klären, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Kind Verhaltensauffälligkeiten oder auch psychische Störungen wie Angststörungen, Essstörungen etc. zeigt und du gleichzeitig schon vermutest, dass dein Kind eventuell hochbegabt sein könnte. Wir klären, warum es so schwierig ist, dann den richtigen Ansprechpartner für euch zu finden und wie dir das aber trotzdem gelingen kann. Und natürlich sprechen wir am Ende auch darüber, was die Verhaltensauffälligkeiten deines Kindes letztendlich mit dir selbst zu tun haben könnten. Tatsächlich ist das also eine sehr, sehr wichtige Folge zum Thema Hochbegabung und ich wünsche dir jetzt viele spannende Erkenntnisse bei diesem Gespräch mit Stefanie Gut. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Stefanie Gut eingeladen. Sie arbeitet als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin weltweit mit Familien, deren Kinder in seelische Krisen geraten sind. Dabei hat sie einen besonderen Blick auf die Ressourcen, Gaben und Talente, die den jungen Menschen mitgegeben sind. Und ich kenne Stefanie jetzt schon länger und uns verbindet das Thema Hochbegabung. Sie ist nämlich auch auf das Thema Hochbegabung spezialisiert. Und erst vor kurzem war ich in ihrem Podcast Hoch, Höher, Hochbegabt und durfte da meine Geschichte zur Hochbegabung erzählen. Und natürlich habe ich gesagt, du musst jetzt auch in meinen Podcast endlich mal kommen. Und wir wollen so ein paar spezielle Themen, nämlich sagen wir die seelischen oder psychologischen Herausforderungen Hochbegabter mal besprechen. Das ist nämlich ein Thema, das ich bisher im Podcast noch ausgelassen habe. Und ich freue mich, Stefanie, dass du heute da bist und wir dieses Thema mal beleuchten dürfen.
Ja, vielen lieben Dank, Susanne. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ja, ich hoffe, wir werden da viele erhellende Momente gemeinsam haben.
Das denke ich doch auf jeden Fall. Genau, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erst noch mal ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, also ich arbeite als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, jetzt inzwischen rein online. Also ich habe eine reine Online-Praxis und begleite da eben Familien weltweit. Die Familien kommen aus unterschiedlichen Gründen zu mir, nicht nur aufgrund von Hochbegabung und Hochsensibilität, aber das ist oft ein Thema, was sich dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Ich bin im Moment mit meiner Familie im Ausland. Wir sind seit 2 Jahren auf Reisen, aktuell in Mexiko. Und ich habe 2 Söhne, die sind 10 und 7 oder fast 10 und 7. Genau. Und ja, so haben wir uns so ein bisschen eingerichtet in unserem Alltag mit ja, so einer Mischung aus Lernen, Beratung, die ich anbiete und was wir sonst sozusagen vor Ort finden. Also die Kinder lernen frei, sie haben Online-Angebote, die sie nutzen, aber eben auch ja, das, was wir hier vor Ort vorfinden, je nachdem, wo wir gerade sind. Ja, das ist unser Familienleben im Moment.
Super spannend und wir haben gerade im Vorgespräch auch schon besprochen, dass du auch nochmal sozusagen in meinen Spin-off Happy Little Souls World weit kommst, wo wir dann dieses Thema auch nochmal total vertiefen, weil das finde ich ja so mega spannend und auch deine Geschichte, da weiß ich ja so ein bisschen was, können wir da gerne nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, wie du das machst mit den Kindern, gerade auch mit den hochbegabten Kindern. Aber wie war denn jetzt so dein Weg zu der Psychotherapeutin, die heute mit der Familie im Ausland lebt?
Oh, da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Also ursprünglich wollte ich das, glaube ich, schon immer machen. Das war so ein bisschen mein Wunsch. Also ich wollte therapeutisch arbeiten, ich wollte Psychologie studieren und das hat einfach mit dem NC nicht geklappt. Ich bin dann in den Bereich der Sonderschulpädagogik gegangen, bin ins Lehramt gegangen, habe Referendariat gemacht, habe dann dort auch eine Weile gearbeitet, eben mit Kindern mit verschiedenen Förderbedarfen, Bedürfnissen und habe aber dann gemerkt, dass mir das System eigentlich zu eng ist, zu starr. Und bin dann über verschiedene Wege, also ich habe dann ganz viel im Bildungsbereich gearbeitet, habe kunstpädagogisch gearbeitet, also habe so ein bisschen ausprobiert, was sind so die Themen, was ist so das, was mir auch liegt, ne, so in meiner Begabung. Und habe dann aber gemerkt, dass ich doch wieder hin will zu dem therapeutisch Arbeiten, eigentlich zu diesem 1:1, sehr individuell, sehr tief in die Beziehung einsteigend. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, die Psychotherapieausbildung zu machen. Und man macht relativ schnell auch Handlungen sozusagen. Also man geht dann erstmal in Praktika und sowas und hat dann viel am Anfang zum Beispiel mit Testdiagnostik zu tun. Also das ist ein ganz starker Schwerpunkt in der Psychotherapieausbildung im klinischen Setting, aber auch im Praxissetting. Naja, und dann geht man mit Supervision begleitet, ne, geht man in die Patientenbehandlungen und das habe ich dann. Ich muss mal gerade überlegen, das sind jetzt schon 15 Jahre her, habe ich das begonnen. Dann habe ich parallel zu dieser Ausbildung auch meine Kinder bekommen. Und das ist ja ganz viel eigene Arbeit an sich selbst. Also so ganz viel Selbsterfahrung, viel Persönlichkeitsentwicklung, immer wieder in der Auseinandersetzung mit den Klienten, mit den Patienten, die mir Themen bringen. Ne? Die muss ich natürlich in mir auch irgendwie bearbeiten, aber natürlich auch in meiner Mutterrolle, in der Partnerschaft, als Familie. Also da kam so ganz viel. Und das war so das, was mich auch während der Ausbildung sehr begleitet und sehr gefordert hat. Ne? Also es ist sicher auch keine einfache Zeit gewesen, sehr herausfordernd. Und das Thema Hochsensibilität zum Beispiel war mir schon, also jetzt seit 25 Jahren auch bekannt. Und das halt sozusagen in diesen ganzen Kontext einzubinden, ne? Und auch immer wieder zu merken, okay, ich als hochsensible Mama, ich als hochsensible Therapeutin, ne? Also was hat das mit mir? Was macht das mit mir? Wie kann ich das sozusagen regeln? Und das ist ein Weg. Also das war schon auch ein Weg. Und trotzdem, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann am Ende der Psychotherapieausbildung echt nochmal gestruggelt und habe gedacht, okay, mache ich diese Approbation? Das ist eine Höllenprüfung. Es ist nicht schön. Es ist nur auswendig lernen, nur wiederkäuen. Das ist etwas, was mir in meinem überhaupt nicht liegt. Ja, also das ist was, was ich gar nicht mag. Ich bin ein sehr kreativer Denker. Ich muss die Zusammenhänge verstehen. Ich vernetze das Wissen und das ist da nicht gefordert gewesen. Ne?
Oha, ja.
Ich habe das dann geschafft, ne? Also sonst wäre ich jetzt nicht hier, aber es war mühsam. Es war wirklich sehr, sehr mühsam. Und ich habe dann auch da gemerkt wieder, ich bin jemand, ich passe nicht in dieses starre Konstrukt von Krankenkassenpraxis, Kassensitz, ne? Und so weiter.
Ja.
Und habe dann relativ schnell mich auf den Weg gemacht, wirklich privat. Also ich hatte dann eine Privatpraxis vor Ort in der Nähe von Hannover, also erst in Lübeck und dann in der Nähe von Hannover und habe dann immer gemerkt, mich treibt es auch einfach raus. Also ich hatte immer den Wunsch zu reisen. Ich wollte eigentlich immer überall im Ausland leben. Das habe ich dann auch gemacht nach dem Abitur. Und ansonsten, wir waren viel auf Reisen, aber ich hatte immer so die Idee, als Lehrer im Ausland arbeiten. Das wäre irgendwie auch so ein Wunsch gewesen. Es hat sich nicht bestätigt oder nicht verwirklichen lassen, weil als Sonderschullehrer ist das schwierig. Also ne, Gymnasiallehramt oder Realschullehramt, also Sek 1, Sek 2, das geht gut, Grundschule auch noch, aber halt dieses Sonderschullehrer, das haben viele Schulen im Ausland nicht. Und dann ne, habe ich irgendwie gedacht, okay, wir reisen viel. Und dann war aber immer so dieser Wunsch, okay, lass uns mal eine Weile im Ausland leben. Und dann war das irgendwie nicht so klar, wohin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf Reisen. Ne? So war so im Groben der Weg.
Wow,
Genau.
okay. Und
Ja.
hast du vorher auch schon online gearbeitet oder kam das dann erst mit dieser Entscheidung, wir gehen jetzt auf Reisen? Weil das stelle
Nee,
ich mir auch schwierig vor, wie funktioniert, also das ist dann der zweite Teil der Frage, wie funktioniert das überhaupt online so in so einer persönlichen Beziehung?
Also nee, ich habe dann 2018 schon angefangen und also wenig, ne? Ich habe dann erst vor Ort gearbeitet und parallel dann Online-Termine gemacht, ne? Und habe mir dann so ein bisschen Orientierung verschafft. Also das ist ja auch irgendwie das ist praktisch wie eine neue Selbstständigkeit. Also nur weil man vorher eine Praxis hatte und sozusagen das Arbeitsgebiet online überträgt, ne? Heißt das nicht, dass das das Gleiche ist. Also es ist eigentlich wie eine zweite Selbstständigkeit, die ich mir dann auch aufgebaut habe. Ich musste mich da komplett orientieren. Und dann war das Dann kam irgendwann halt Corona und das hat mir so ein bisschen in die Karten gespielt,
Wollte ich gerade
weil
sagen,
dann
da
gab
warst du
es
ja gut
ja,
vorbereitet
dann gab
dann.
es unglaublich
Perfekt.
viele Plattformmöglichkeiten. Es gab auch von den Berufsverbänden einfach ganz viel Input und sowas. Also man hatte dann einfach viele Möglichkeiten, das leichter umzusetzen, ne, und da leichter mit den Klienten in Kontakt zu kommen und so weiter. Und das hat sich so ein bisschen normalisiert, ne? Also vorher war das immer so, hey, du kannst das nicht mehr. Ne?
Also
So,
in
und
dem Bereich
plötzlich,
noch mehr als im Coaching
genau,
irgendwie. Ich
ja,
kann mir vorstellen,
total.
dass das
Und
sehr
absolut,
kritisch
absolut. Also die
betrachtet
Kollegen
wurde
waren
auch.
alle sehr, 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 sehr kritisch. Ne?
Ja,
Aber es war
ja.
dann schon so ein bisschen, und ich, naja, so ein bisschen Schadenfreude konnte ich
Genau.
mir vielleicht auch nicht verkneifen, ne? Weil dann die Kollegen vorher waren so abschätzig und dann, als dann 2020 alle online mussten auch, ne? Ja, wie machst du das denn? Wie kann ich denn und was brauche ich denn? Und, ne? Und dann ich gesagt, ja, gebt euch gerne Infos, aber ne, es wäre ja schon auch nett gewesen, nicht so abzuwerten. Naja, also ne, so schwamm
Egal.
drüber, aber es war, naja, es war schon so, dass ich dann gemerkt habe, also man kann sehr intensiv in Beziehung treten. Also es ist schon so, natürlich der Klient muss offen sein, ne, klar für dieses Setting, aber gerade Jugendliche, junge Erwachsene, ich meine, es ist für die ein Medium tagtäglich des Umgangs, ne? Die pflegen auch ihre Kontakte über dieses Medium. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass das für die fremd ist, ne? Also, und wenn man selber, also ich habe einfach ganz stark gemerkt, auch im Austausch mit anderen Kollegen, man muss selber klar sein. Also man muss das wollen und man muss diese Präsenz und diesen Fokus einfach zur Verfügung stellen können oder wollen eben, ne? Und dann kommt man auf diesem Wege total gut in eine Beziehung, ne? Und es gibt auch
Schön.
schon Jugendliche, junge Erwachsene, die ich auch schon länger begleite auf diesem Weg, die auch schon, manche sind schon mal einmal oder zweimal umgezogen, ne? Das ist halt das Schöne, ja, wenn die dann halt auch an verschiedenen Orten sind, zum Beispiel erst dort studieren und dann ein Auslandssemester machen, sie nehmen mich mit, ne?
Ja,
So, oder auch
mega.
Familien mit mehreren Kindern. Und das ist halt schön, ne? Weil dann die Beziehung bestehen bleiben kann. Wir
Ja,
bleiben in diesem
total gut.
therapeutischen Kontext, ne? Und sie nehmen mich an einen anderen Ort mit. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das einfach sehr viel wert ist, ja? Und die Diskussion war ja immer so ein bisschen, also zumindest habe ich das in Deutschland so erlebt, entweder oder, also entweder online oder, aber das ist ja Quatsch, weil es ist einfach eine Ergänzung. Es ist
Ja.
einfach, ne, auch wenn ich jetzt sozusagen Klienten vor Ort sehe und ich kann sie aber dann zum Beispiel, was weiß ich, in ihrem Urlaub online sehen oder sowas, dann ist das ein totaler Gewinn, ne? Oder für junge Menschen, die einfach, ja, vielleicht aus dem sozialen Rückzug schwer rauskommen, dann online anzufangen, in der Beziehung erstmal, ne, Vertrauen zu fassen und dann zu sagen, okay, jetzt kenne ich die schon ein bisschen online, jetzt fahre ich mal zu ihr in die Praxis, ne? Also
Ja,
das ist einfach
super.
eine Riesenchance auch in dem Bereich.
Schön. Spannend, echt. Also ich kenne es ja ein bisschen, ne, aus meiner Coaching-Praxis, so ich es auch teilweise kombiniert habe schon oder entweder oder beides. Also genau, kann ich, aber ne, ich stelle es mir jetzt in deinem Kontext einfach noch kritisch betrachteter vor. Das hast du ja gerade auch bestätigt. Jetzt hast du eben so eingeworfen, dass du zum Thema Hochsensibilität schon vor 25 Jahren, hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie gekommen bist. Hä, wie ist das denn passiert? Weil ich glaube, da war das ja so in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht verbreitet.
Ja, also
Oder?
eigentlich durch eigenes, ja, ich weiß nicht mehr, wie es damals war, ne? Das kam dann irgendwie zu mir, ne?
Okay.
Also da war ich eben Anfang 20 und ich hatte einfach ganz viele körperliche Symptome. Also ich hatte auf Lebensmittel sehr stark reagiert, ich habe auf Geräusche sehr stark, auf Licht sehr stark reagiert. Ich habe auf Hormone, also ich hatte damals die Pille noch genommen, habe auf Hormone sehr stark reagiert. Also es gab so verschiedene Dinge und irgendwie konnte ich mir da keinen Reim draus machen. Und oder ach genau, was auch noch war, ich hatte so eine Zahnbehandlung und ich hatte immer so ganz lange Betäubungen. Ne? Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, dann bin ich, ne? Also ich bin natürlich dann auch ein Forscher, ich bin da neugierig, ich will dann auch gucken, was ist das denn jetzt? Und dann bin ich da drauf gekommen. Also einfach
Ja,
so dieses
spannend.
Wissen, mein Körper reagiert auf Reize, ne? Einfach intensiver oder anders als bei anderen Menschen. Ich nehme mehr wahr. Ich habe so, und wenn ich dann, als ich dann so zurückgeblickt habe, hat sich das mir auch erschlossen. Also ich habe als Kind einfach auch schon sehr viel wahrgenommen und sehr intensiv gespürt, was da ist. Aber naja, ich sag mal, das ist ja so eine, also man kennt sich ja nur selber, ne?
Genau. Denk ja, das
Also,
ist
ne?
normal.
Genau, so, und so war das bei mir halt auch, ne? Und erst
Ja.
als ich dann mich damit beschäftigt habe, ist mir das dann so aufgegangen. Und interessanterweise hatte ich auch schon zu dieser Zeit auch mit dem Thema Hochbegabung zu tun, habe das aber überhaupt nicht auf mich bezogen. Also gar nicht. Also das war für mich sowas, ich dachte, ja, das kann ja sein, dass das bei anderen so bei mir und so, ne?
Und das wäre jetzt
Genau.
gerade meine nächste Frage. Wie bist du denn dann dahin gekommen, das dann doch für dich auch anzunehmen?
Ja, also echt ein ewig langer Weg, kann ich sagen. Also ich weiß das jetzt seit ja, 4, ja, vielleicht 5 Jahren, so
Ah, auch
vage.
noch nicht so lang, okay. Ja,
Nee, nee,
spannend.
nee. Also jetzt bin ich 45, ne?
Ja, guck,
Und
das ist ja dann so ähnlich zum ähnlichen Zeitpunkt wie bei mir
ja.
irgendwie. Ja.
Und ich hatte halt viel, also in meiner Arbeit eben mit hochsensiblen, hochbegabten jungen Menschen zu tun oder auch oder in den Familien, das eben Thema war und habe das natürlich immer professionell begleitet. Also na klar, als Therapeutin, ne, und so und kannte mich da, glaube ich, schon auch ganz gut aus, aber habe das so auf mich, also jetzt zumindest die Hochbegabung, auf mich so nie bezogen. Und
Da muss ich
irgendwann,
jetzt echt kurz lachen, weil das finde ich so
ja.
spannend. Ich habe ja auch eine andere Hochbegabungsexpertin, Christina Konden, interviewt und bei der war das auch so. Die hat schon irgendwie Ausbildung gemacht und Leute gecoacht und so weiter, hat es aber überhaupt nicht auf sich bezogen. Das ist ja echt
Ja,
spannend.
ja.
Ja,
Ich hatte
okay.
auch vor kurzem, habe ich nochmal, das ist so eine schottische Frau, die auch ganz viel über Autismus referiert. Und bei der war das auch so. Die hatte 30 Jahre, war die Expertin für Autismus und hat dann eigentlich erst festgestellt, dass das auf sie selber zutrifft und referiert jetzt ganz viel über Autismus bei Frauen, weil die Diagnosekriterien oder der Blick sozusagen ist ein ganz anderer. Und die Diagnosekriterien sind bei Jungs, also oder anhand von Jungs, ne, anhand der Beobachtung von Jungs sozusagen festgelegt worden. Ne?
Ah.
Und das ist so spannend und ich glaube eben, und das ist auch bei Hochsensibilität und Hochbegabung auch so, ich glaube, die Ausprägung dieser Merkmale ist auch schon geschlechterabhängig. Also da sind die, ich sehe das ja auch in meiner Beratung, also die Jungs, die kommen viel früher, weil die fallen eher auf, die werden in der Schule irgendwie auffällig, ne? Die werden aktiv, die können sich nicht gut regulieren, ja. Und die Mädchen ganz lange, und ich glaube, ich war auch eher so ein angepasstes Mädchen. Ne?
Ich auch.
So, ja, ich habe
Ja.
einfach, ne, ich habe immer mich hinterfragt, ich habe immer gedacht, okay, die anderen werden es schon wissen oder so, keine Ahnung. Und du musst mal überlegen, das ist ja eigentlich das Krasse daran. Ich habe ja dann schon, also ich hatte ja auch vor meiner Psychotherapieausbildung Therapien und auch Selbsterfahrung. Also das war immer mein Thema schon ganz früh, aber auch im Rahmen dieser sehr langen Psychotherapieausbildung war das kein Thema. Also weder die Hochsensibilität noch die Hochbegabung. Ne? Es war kein Thema. Und deswegen, ich habe eine ganz liebe Kollegin, eine Psychologin, die auch mit diesem Thema arbeitet, die ist auch Musiktherapeutin und die arbeitet eben mit Hochbegabung. Und ich hatte eine Klientin, eine junge Patientin und habe dann sie angeschrieben, habe gesagt, Mensch, jetzt so aus deiner Sicht, ich würde mal gerne mich mit dir über diesen Fall unterhalten und so weiter. Und so blieben wir im Gespräch und wir verstehen uns sehr gut und haben dann irgendwie so, ne, gemerkt, dass wir auch viel gemeinsam haben und so. Und irgendwann sagte sie, Mensch, denkst du nicht, dass das auf dich auch zutrifft? Und ich sagte so, du, da muss ich erstmal drüber nachdenken, ne? Da muss ich erstmal so. Und dann waren wir weiter im Gespräch und so. Und irgendwann sagte sie, ja, und? Ne? Und also irgendwie so ging das weiter. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, Mensch, dann mach doch mal diesen Test. Dann hab ich gedacht, so. Und habe dann lange, also bestimmt 2 Jahre da vor mich hingebrütet und gesagt, naja, was brauche ich denn denn? Und ich bin ja glücklich in meinem Job und ich habe ja auch nur die Themen, die kann ich ja bearbeiten, all das und so. Naja, und dann war ich halt doch irgendwann neugierig und dann habe ich den auch gemacht bei der Frau Dr. Joda und ja. Und es war vorher tatsächlich so, dass ich ihr gesagt habe, also ich hätte schon ein bisschen Schiss, so, weil jetzt wäre ich ja schon mit dem Gedanken gekommen, es würde zutreffen. Und was ist, wenn es nicht zutrifft? Und dann schüttelte sie so den Kopf und sagte so, nee. Also sie werden eher geschockt sein, wenn es zutrifft. Und so war es auch. Mich hat es getroffen wie ein Blitz. Ich war total schockiert.
Oh, ich habe gerade Gänsehaut, weil es mir 100% ganz genauso gegangen ist und ich glaube, ich ihr den gleichen Dialog mit ihr geführt habe, so ungefähr.
Also es war wirklich, ja, es war wirklich so.
Ja.
Und es brauchte lange. Also ich habe wirklich, also ne, es gibt immer noch Themen, wo ich denke, ich bin da noch nicht durch. Ne?
Ja.
Weil das ist auch so ein, also bei mir fing dann halt an, so dieses Hadern mit der Psychotherapie. Ne? Also natürlich, ja, was ist das für eine Profession, in der ich arbeite, die mich gar nicht sieht in meinem
Ja.
Wesen, die mich nicht erkannt hat? Und ich
Okay.
hatte ja nicht nur eine Lehranalyse, ich hatte mehrere, ich hatte 600 Stunden Selbsterfahrung, also ne, da kommen nicht so viele Leute drauf. Ich hatte Intervision, ich hatte Supervision, ich hatte Seminare. Das sind ja alles ausgebildete, erfahrene Psychotherapeuten. Und das Thema war keins, auch in keinem Seminar oder sowas. Ne? Und klar, jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja auch keine psychische Diagnose, es ist keine Krankheit, es ist keine Pathologie. Und in der Therapieausbildung lernen wir natürlich vor allem über die Pathologien, weil die sollen wir ja diagnostizieren und so weiter. Naja, aber die Abgrenzung differentialdiagnostisch wäre ja schon wichtig. Ja?
Ja.
Und das hat nicht stattgefunden. Und das ist auch kein Bestandteil des Psychologiestudiums. Also es ist,
ja, Wahnsinn,
wenn
echt.
du Glück hast, ne, dann kannst du dich sozusagen damit mal beschäftigen, wenn du einen Dozenten hast, der sich damit auskennt oder der das auch wichtig findet. Ich hatte so ein bisschen Berührungspunkte im Rahmen meines Sonderpädagogikstudiums, weil das sozusagen am anderen Ende ist. Ne? Du bist praktisch zuständig von geistiger Behinderung, also Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bis Hochbegabung sozusagen. Also das ist sozusagen das ganze Spektrum, was du schulisch begleiten darfst als Sonderschullehrer. Aber das war so marginal und ich habe das dann, das ist auch witzig, weil ich hatte während meines Studiums schon auch damit zu tun. Ich habe nämlich dann neben des Studiums und dann auch weiter noch ins Referendariat hinein in einem Institut für hochbegabte Kinder gearbeitet. Also unter 6. Ne? Also die haben dann so außerschulische Angebote gemacht, nachmittags und am Wochenende. Ne? Aber auch da war das zum Beispiel gar kein Thema. Also ganz interessant. Ich hatte viele Berührungspunkte im Laufe meines Lebens, habe das aber nie auf mich irgendwie gedeutet. Ja.
Was hat es denn dann jetzt, das ist jetzt ne, im Rahmen meines Mütter-Podcasts hier natürlich eine naheliegende Frage, für dich als Mutter auch verändert, als du dann diesen Test gemacht hattest und dieses schwarz auf weiß gesehen hast?
Also ich war schon auch entlastet, muss ich sagen. Also es war schon so, dass ich mich natürlich sehr oft hinterfragt habe, auch in meiner Rolle als Mutter. Also ne, so diese ganzen Themen, hoher Anspruch und mache ich das alles richtig, sich selber ständig zu reflektieren und zu hinterfragen und sozusagen natürlich auch in dieser doppelten Rolle, ne, auch noch als Psychotherapeutin, ne, wo du ja eigentlich alles weißt, wie soll das sein und wie soll die Bindung und ne, so, dann kriegst du ein Kind und dann kommt das alles, was aus deiner eigenen Biografie noch nicht bearbeitet ist, das kommt nochmal hoch und dann darfst du dir das alles nochmal angucken. Ne? Und im Prinzip ist es ja eigentlich täglich so, also eigentlich kommt man ja täglich an jeden zweiten Tag, aber ne, immer wieder an diesen Punkt, wo du dich fragst, okay, ne, wollte ich das so, war ich da nicht schon mal weiter, ne, und so. Also das sind schon Fragen, die mich beschäftigen. Und mich hat das entlastet, weil ich dann gedacht habe, okay, das erklärt so vieles. Ne? Also ich hatte zum Beispiel immer mit meinen Kindern eine ganz starke Verbindung und eine ganz starke intuitive Wahrnehmung. Und nicht nur durch die Hochsensibilität bedingt. Da sind noch andere Dinge, die, denke ich, in den Bereich der Hochbegabung gehören. Ja? Also ist es ja auch nicht so trennscharf. Und zum Beispiel auch, wenn ich dann beim Kinderarzt war oder sowas, ich bin immer angeeckt, immer, ja. Also das waren immer so, ja, so dieses, ja, die fragt zu viel, die weiß zu viel, die will zu viel, die erwartet zu viel, ja, im Kindergarten auch, immer das Gleiche, ja. Und das, was bei mir immer so dann hängen geblieben ist, ist, ja, ich mache es nicht richtig oder ich bin falsch. Also das ist immer so in dieser, und das hat mich entlastet und ich habe gedacht, okay, gut, es ist nur Hochbegabung. Es ist nur hochbegabt. Es ist nichts Dramatisches. Ja? Jetzt kannst du dich sozusagen als Mama darauf einstellen. Ne, ich habe zum Beispiel wirklich auch in dieser Rolle immer wieder so Schwierigkeiten gehabt, mich einzufinden, dass ich gedacht habe, okay, aber mir reicht das nicht. Ich will nicht nur zu Hause sein und für meine Kinder da sein, sondern ich brauche intellektuellen Input. Dann habe ich nächtelang recherchiert und Sachen und so und habe ich bist jetzt völlig, ne, Mischugge. Warum machst du das? Du kannst eh nicht viel schlafen mit den Kindern, aber ich brauchte das. Ne? Also es war wirklich so mir so ein extremes Bedürfnis. Also, und in dem Moment wusste ich es ja noch nicht, aber als ich dann im Nachhinein dachte, okay, komm, es ist okay. Es war wichtig für dich, dass du das gemacht hast. Aber es hatte sowas von so einem aussöhnenden Anteil, ne? Dass ich dann einfach sagen konnte, okay.
Ja, total. Ich kann das auch super gut nachvollziehen, weil jetzt gerade, also es kommt mir jetzt gerade als Gedanke, dass so diese Phase mit meiner Tochter, ne, also mein ältestes Kind, als ich frisch Mama war und halt, ne, und dann habe ich irgendwie halt alles an Kinderkursen mitgenommen, was es irgendwie hier so in der Umgebung gab. Und ich kam mir jedes Mal wie ein Alien vor. Jedes Mal habe ich gedacht, wieso reden die jetzt wieder über die Windelpreise beim Aldi und über die neuesten Tupper-Schüssel irgendwie Erkenntnisse und das weiß ich. Und ich dachte, ey, das interessiert mich alles gar nicht. Was ist, also, und wirklich, was stimmt mit mir nicht? Ja? Ich wollte einfach irgendwie so die Mama sein, die jetzt so. Und es ging einfach nicht. Und dann habe ich irgendwie, ne, auch dann als die Jungs, also habe ich ja dann auch gearbeitet wieder relativ schnell und dann auch als die Jungs dann da, ne, also da habe ich dann nebenbei auch noch versucht, mich nochmal mit einem komplett neuen Thema irgendwie selbstständig zu machen, weil ich es einfach geistig gebraucht habe. Also ich kann es so gut nachvollziehen. Und als ich es dann erfahren habe, ne, oder mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, konnte ich dann damit auch so meinen Frieden schließen einfach.
Ja,
ne?
ja. Also ich finde, das ist eigentlich so die, also das größte Geschenk sozusagen, ne, dass man sich rückblickend mit diesem Wissen nochmal so ein bisschen aussöhnen kann. Also ich habe das jetzt auch von vielen anderen Mamas auch gehört, also wenn denn die teilweise eben mit den Kindern zu mir kommen und dann selber merken, dass sie sich darin auch wiederfinden. Also oft sind die Gespräche so, naja, ich sage dann, naja, ist ja jetzt ihr Kind, also vielleicht hat es auch was mit ihm zu tun. Ja, ja, wenn dann mit meinem Mann, ne? Das ist so der Klassiker.
Immer,
und wenn wir dann so ein bisschen länger dann auch gemeinsam des Weges gehen und dann immer wieder feststellen und dann nochmal so mein dezenter Hinweis, jetzt schauen Sie doch mal, ne, das hat ja was mit Ihnen auch, ne, schauen Sie mal, da gibt's, ne, und dann irgendwann, ne, wenn die dann, und da ist es eben auch so, dass die dann sagen, naja, zurückblickend erklärt es mir so einiges und ich kann damit in Frieden gehen, ich kann das einfach loslassen, ich kann das für mich abschließen und ich finde, das tut schon auch gut, ja, also gerade wenn man so, ich sage ich mal, auf die Lebensmitte zugeht, ja, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann das loslassen, ich kann das für mich abschließen und ich kann mich dann auch wieder neuen Dingen zuwenden. Ne? Das finde ich einfach so wichtig, weil da bindet sich ja sonst Energie, die für nichts anderes zur Verfügung steht. Wenn ich immer wieder das Gefühl habe, ich hadere oder ich zweifle oder ich hinterfrage oder ich analysiere. Ne? Wenn ich einfach sagen kann, okay, das ist zumindest ein Teil, der das erklärt, dann kann ich das viel besser loslassen. Und das habe ich als sehr befreiend empfunden. Und ich brauchte, glaube ich, auch diesen Test, auch wenn es mir eigentlich ja vorher schon klar war. Also ich habe schon so viele Jahre da, ne? Und meine Kollegin sagte auch, naja, das ist doch eigentlich sonnenklar. Ja, ne? Und ich brauchte dieses Schwarz auf Weiß. Und selbst danach, als ich das Ergebnis hatte, ich hatte dann nochmal zwei Termine mit Frau Joda, dann, weil ich habe einfach gesagt, Frau Joda, ich...
Das kann nicht sein, ne?
Ja, ich habe dann wirklich gesagt, also ich weiß nicht.
Ich habe diesen Test geschickt und dann habe ich erstmal eine lange E-Mail geschrieben, warum das gar nicht stimmen kann. Und er hat dann also, geantwortet, so, ich glaube, ich habe das lange genug studiert, um zu wissen, dass das auf jeden Fall stimmt.
Ja, also genau, ich wollte natürlich auch nicht ihre Profession in Frage stellen, sondern das war auch natürlich mein eigener Selbstzweifel. Ne? Aber ich habe dann auch gesagt, naja, also ich komme ja aus dem Bereich und ich bin ja Psychotherapeutin. Ich habe ja selber so viele Tests mit Kindern gemacht. Bestimmt kann ich deshalb auch so einen Erwachsenentest gut und also was ich alles erzählt habe. Also wirklich. Und sie hätte sich verrechnet und ich wüsste auch, es gibt ja ein Programm, ob man das nicht nochmal in das Programm einspeisen müsste.
Sowas habe ich auch so. Ey, das kommt mir irgendwie komisch vor. Kann das denn wirklich sein mit den Zahlen da irgendwie und so? Also witzig. Irgendwie hat sie dann gesagt, das kennt sie schon, alles gut.
Also sie ist da ja auch echt cool und gelassen. Ja, ne? Also Frau Joda sagt dann, also ich hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen so dieses innere Schmunzeln. Sie sagt, okay, ich höre mir das jetzt an, weil ich höre mir das ja von allen an, so ungefähr. Ne? Und ich lasse die mal reden und ach, das gibt sich schon. Ja, das hat sich ja auch gegeben. Also es war schon auch ein Prozess und jetzt auch eben so, wie ich das jetzt in meinem Podcast mache, dass ich eben anderen Eltern oder anderen Familien da nochmal den Raum gebe, das zu erzählen, auch für sich so. Und das ist immer so rührend, weil ich kriege dann von denen, mit denen ich die Interviews geführt habe, immer danach nochmal so eine E-Mail und ach, das war jetzt so gut, das nochmal zu erzählen. Und ach, das war so schön, dass ich das jetzt nochmal, das war so stimmig jetzt für mich, als ich es nochmal gehört habe. Und ich denke mal so, okay, gut, das ist es, was ich möchte, ne? Dass andere wirklich dadurch einfach so, ja, sich da nochmal bestärkt fühlen, dass es richtig und wichtig ist, auch damit nach draußen zu gehen, ne? Ja. Weil das ist echt so dieses Gefühl, damit alleine zu sein, dieses Gefühl, was stimmt mit mir nicht, ich bin anders und ich passe da nicht dazu. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl, ja. Und da sind wir eigentlich auch wieder, ne, sozusagen, weil wir vorhin haben wir das so ein bisschen in diese Richtung. Also, nur weil ich anders bin, muss ich ja nicht gleich psychisch erkrankt sein oder weil ich mich anders fühle. Ne? Und das ist aber ganz oft so, dass dann wie so eine Art naja, vielleicht Symptomatik auch von Depression oder Angst oder so entsteht und dann so das Bild entsteht, ja, der oder die ist psychisch erkrankt. Naja, es kann ja auch sein, also man kann hochbegabt, hochsensibel sein und natürlich eine psychische Erkrankung haben, aber wenn das andere darunter nicht abgeklärt ist oder nicht irgendwie geguckt wurde, ob das nicht vielleicht auch eine Option ist, dann finde ich das schwierig, weil das kann ja sozusagen eine Folge sein, ne? Eine Folge unerkannter Hochbegabung, ja, dass ich mich dann zum Beispiel zurückziehe, ja, dass ich selbst an mir zweifle, dass ich wirklich vielleicht natürlich dann auch irgendwann depressiv werden kann, ja, das ist klar, weil ich einfach, ne, durch dieses ganze in mir unzufrieden sein, mich nicht gesehen fühlen und sowas, ne, das kann natürlich dazu führen, aber dennoch ist es ja nicht per se, ne, dann die Erkrankung, ne, sondern das, was halt darunter liegt. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es immer noch viel zu wenig Wissen. Und das ist eben, ne, wo wir halt an diesem Punkt sind, okay, ich müsste eigentlich, wenn ich in diesem Bereich arbeite, möglicherweise auch im Coaching, eigentlich wissen, ne, was ist was? Also was gehört so wohin? Ne? Welche Symptomatik gehört sozusagen zu einer psychischen Erkrankung oder eben auch zu solchen Phänomenen wie Hochbegabung oder Autismus-Spektrum oder anderen Neurodivergenzen, ne? Hochsensibilität? Oder es wäre eigentlich gut, das zu wissen, weil nur so kann ich den Menschen ja auch helfen, ne? Also das wirklich herauszufinden.
Dann lass uns doch genau da mal so ein bisschen einsteigen. Ich hatte eigentlich vor, auch noch mit dir über die Definition von Hochbegabung zu sprechen, aber ich glaube, wir haben das in den anderen Podcasts gerade, ne, mit Frau Dr. Joda und mit Christina Konnen, die ich schon jetzt hier erwähnt habe, auch schon irgendwie ausführlicher behandelt. Insofern können wir vielleicht jetzt mal wirklich zu dem Thema kommen, was du gerade gesagt hast. Mit welchen typischen Themen kommen die denn zu dir, wenn sie vielleicht noch nicht wissen, dass sie hochbegabt sind?
Ja, also oft sind es Überforderungssituationen in der Schule tatsächlich. Also auf der
Und
einen
zwar
Seite,
Überforderung, ne? Also kann ich
ja,
ja
also sowohl als
einfach mal
auch, also
rausstellen.
ja, sowohl als auch, also Überforderung insofern, dass sie mit der Menge an Reizen, ja, also Geräusche, Größe der Klasse und auch dem Angebot sozusagen nicht zurechtkommen, ja. Und Überforderung meine ich deswegen, weil sich das häufig eben in Verhaltensveränderungen zeigt. Und das kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Also die Jungs in der Tendenz kehren das eher nach außen. Die werden aggressiv, ja. Die wüten, ja, oft nicht in der Schule, sondern zu Hause. Ja, also die kollabieren oft, wenn sie nach Hause kommen. Die wollen eigentlich auch niemanden mehr sehen. Ja, die wüten, weil die wissen ja auch nicht warum. Ne, das ist ja gar nicht klar. Ne? Und das braucht echt so ein bisschen Spurensuche, dann zu gucken, was ist denn da. Und bei den Mädchen ist es auch manchmal in diese Richtung eher so Rückzug. Wenn die so ein bisschen älter sind, 12, 13, ist es manchmal auch eine Art Essstörungssymptomatik, die sich zeigt. Und ich bin halt zum Beispiel wirklich immer sehr, sehr hellhörig bei Essstörungen, vor allen Dingen, wenn die dann in verhaltenstherapeutischen, klinischen Settings nicht behandelt werden können. Also denen wird dann nicht geholfen. Es muss abgeklärt werden. Auch Hochsensibilität ist ein ganz gravierendes Thema bei Essstörungen. Also, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zum Beispiel bestimmte Konsistenzen, bestimmte Formen von Lebensmitteln, bestimmte Geschmäcker oder sowas, die ich zum Beispiel so krass rausschmecke, dass ich bestimmte Dinge nicht essen kann. Ja? Und ich bin dann zum Beispiel vielleicht besonders gestresst durch irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht bin ich in der Schule unterfordert oder sowas. Ja? Und dann habe ich noch solche, sag ich mal, ne, geschmacklichen Sensationen, die sich mir immer wieder bieten. Ja? Dann kann das ganz schnell so eine Dynamik ergeben und dann ist es so, ah ja, okay, das ist so das Alter und da kommt jetzt die Pubertät und der Körper verändert sich und die Hormone verändern sich. Ah ja, es muss eine Essstörung sein. Aber nee, muss es eben nicht immer. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also, ne, es kann natürlich sein, ja, dass es eine Essstörung ist, aber muss es nicht. Und wenn diese jungen Mädchen gar nicht wissen, was das bedeutet, dass sie so viel wahrnehmen und dass sie sozusagen so feinfühlig sind, was ja auch eine Gabe ist, ist ja auch ein Geschenk, ne? Sondern die fühlen sich nur damit unterfordert, weil es wird tendenziell ja Leistung erwartet. Also es wird ja erfordert, dass sie gut aussehen und dass sie sich gut benehmen und dass sie in der Schule gut sind und so weiter. Also es ist ja eh ein wahnsinniger Leistungsdruck, der von außen kommt und dann noch der eigene innere Anspruch, ne? Dann die Veränderungen, mit denen ich zurechtkommen muss. Und man kann ja davon ausgehen, dass junge Mädchen, die eben hochsensibel sind, das alles noch viel intensiver wahrnehmen. Also auch in sich, ne? Also auch diese ganzen inneren Prozesse. Und das kann überfordernd sein, ja. Und wenn ich dann nicht weiß, was das ist oder mir da auch keiner eine Unterstützung geben kann, weil es halt keiner weiß, dann kann es eben dazu führen, dass ich dann anfange, dagegen anzukämpfen, zum Beispiel, indem ich nicht esse, ne? Weil ich will das ja kontrollieren, ne? Also, und da muss man einfach gut gucken. Also natürlich, bei Essstörung ist immer das Thema Kontrolle, ne? Ich will kontrollieren, was ich vielleicht im Außen als kontrolllos erlebe, ne? Also kontrolliere ich meinen Körper. Aber es kann eben, wenn ich nicht weiß, dass da vielleicht eine Hochsensibilität und oder eine Hochbegabung vorliegt, die Ursache sozusagen, wenn die nicht klar ist, kann der Weg nicht beschritten werden. Der Weg ist ein ganz anderer. Ja, das ist wirklich so, wenn ich sozusagen davon ausgehe, ich habe eine falsche Annahme, ja, dann würde ich ja, oder wenn ich sozusagen, wenn ich sage, es ist eine Depression, behandle ich ganz anders, als wenn ich sage, es ist eine Hochbegabung, auf der sozusagen was drauf liegt, was sich wie eine Depression vielleicht anfühlt oder aussieht. Das ist ein ganz anderer Weg, ne? Also auch bei Menschen, die jetzt, sage ich mal, nur eine Depression haben, ohne Hochbegabung oder Hochsensibilität, gehe ich immer ressourcenorientiert vor. Ne? Natürlich immer zu gucken, was ist denn da, was bringen die mit, ne? Was ist denn da, was man sozusagen, ja, wo man sich sozusagen verankern kann, ne? Als Stärke, als Kompetenz. Ne? Weil das ist ja, wenn ich so depressiv bin, dann fühle ich ja eigentlich, da ist ja gar nichts mehr. Ich fühle mich wertlos, ich fühle mich leer, ich fühle mich und so weiter. Und das ist halt wirklich so ein Thema. Also die Jungs tragen das nach außen, die Mädchen eher nach innen, ja. Angst ist auch ein ganz großes Thema. Das ist auch schon in ganz jungen Jahren oft ein Thema, mit dem dann Eltern zu mir kommen. Und ich denke schon, dass es Sinn macht. Also wenn ich sozusagen kognitiv weiter bin, ne? Also stellen wir uns mal vor, ein 5-6-Jähriger, ne? Der ist kognitiv vielleicht in dem einen oder anderen Bereich wie ein 12-Jähriger. Dann erkennt der und versteht der Zusammenhänge, die er eigentlich gar nicht emotional verarbeiten kann. Also der, ne, der kann Dinge, sag ich mal, in die Ferne absehen, der kann Konsequenzen absehen. Das macht doch Angst. Also das ist doch total logisch, ja? Und natürlich, Eltern merken das, dann machen sich Sorgen, dann ist es ja gut, dass sie kommen und sich Hilfe suchen. Ne? Und dann, je nachdem, also inzwischen kann ich das schon am Anamnesebogen erkennen, ob das ein Thema ist oder nicht. Ne? Aber manchmal ist es dann auch so, also gerade bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dann kommen die, dann haben die diverse Vordiagnosen und dann gehen wir nochmal so die Biografie so ein bisschen durch. Wenn es geht, mache ich mit den Eltern auch nochmal ein Anamnesegespräch, auch wenn die nicht mehr zu Hause wohnen. Einfach um, ne, das wirklich gut zu eruieren, ja, weil das ist ganz elementar, ja, weil das zeigt sich ganz früh eigentlich schon, aber wenn man es nicht weiß, kann man es ja nicht erkennen oder nicht zuordnen. Und dann kann man eben erkennen, ne, da waren schon Themen, manchmal haben Kinder eine Klasse übersprungen, ist irgendwie gar kein Thema gewesen, manchmal wurde ein Test gemacht, auch mit einem entsprechenden Ergebnis, wurde nicht weiter mitgearbeitet, ja, also das kommt vor.
Wow.
Total häufig sogar, dass ich dann manchmal denke, oder bei den Eltern auch, ne, die Eltern, da bei denen wurde ein Test gemacht, ah ja, stimmt, ja, jetzt muss ich sagen, ja, da war ich so 8 oder so. Ja, lassen Sie uns mal gucken, ne? Also, wenn ich das Thema jetzt nochmal aufbringe und das war schon in Ihrer Biografie Thema, naja, vielleicht hat das einfach was mit Ihrer Familie zu tun, ne? So. Und dann kommen wir dem so auf die Spur. Also, man braucht wirklich detektivisches Feingefühl, ja?
Weil ich wollte gerade sagen, das ist ja unfassbar komplex, weil, also, du musst zum einen irgendwie das Thema Geschlecht sozusagen mit einbeziehen, ne? Wie verhalten sich Jungs, wie verhalten sich, und dann eben das Alter auch. Also an welchen Punkten, du hast gerade gesagt, du kannst es quasi schon aus dem Anamnesebogen rauslesen. Klar, wenn es schon irgendwo biografisch ne, so eindeutig, ne, entweder in der Geschichte des Kindes, Jugendlichen oder der Eltern irgendwo mal auftaucht, ist es klar. Aber wenn die schon auch, wie du gerade gesagt hast, mit so anderen Diagnosen kommen, wie, an welchen Stellen sagst du denn dann, oh, das könnte aber eigentlich das als Ursache sein, also die Hochbegabung.
Ja, also bei denen mit den Vordiagnosen, da ist das nicht so auffällig. Also da finde ich, muss man detektivischer gucken. Ne? Also das ist ja wie verdeckt eigentlich. Ne? Und manchmal ist das ja auch so, wenn die dann, weiß nicht, 17, 18 sind oder manchmal noch ein bisschen älter, dann identifizieren die sich auch mit ihren Diagnosen. Weil die haben sie ja dann teilweise schon 3, 4, 5 Jahre. Ne? Also das ist wirklich verschüttet. Und da finde ich es schwieriger, tatsächlich das in Anamnesebogen rauszufiltern. Aber wenn die jünger sind, die Kinder, dann haben die Eltern praktisch, das ist so ein bisschen wie so Worte oder so Beschreibungen, die die nutzen, sowas wie, Ja, der hat dann zum Beispiel in der Schule ähnliche Probleme wie sowas wie, ja, der denkt zu schnell oder der Lehrer gibt die Rückmeldung, dass er nicht den richtigen Rechenweg benutzt oder er konnte schon lesen und schreiben, als er 3 war. Also es gibt schon so ein paar Anhaltspunkte, ne, wo ich dann denke, ah ja, okay, da könnte man mal gucken. Dann lerne ich die kennen, die Eltern, dann lerne ich die Kinder kennen und eigentlich. Ich meine, du weißt das, wie es ist. Ne? Man spürt das ganz schnell. Ne? Da haben wir die ganzen Antennen auch für. Ne? Und dann spürt man das. Und dann ist es halt meine Aufgabe, jetzt zu gucken, okay, wo stehen die Eltern, wo steht das Kind? Wie schnell kann ich das, darf ich das auch sagen und anmerken? Ne? Wie schnell gebe ich denen sozusagen über meine Hypothese Auskunft, ja, ohne sie zu überfordern? Ich will sie nicht verschrecken. Ne? Ich möchte, dass sie das Stück für sich auch erkennen können. Ne? Das ist dann sozusagen, ja, die Arbeit, die wir dann gemeinsam machen. Ja.
Und wie ist das denn jetzt mit diesen Diagnosen, wenn jetzt ein Jugendlicher zu dir kommt und noch was sind das so für Diagnosen, mit denen die dann kommen? Und inwiefern sind es tatsächlich Fehldiagnosen, die sozusagen mit dem Thema Hochbegabung verwechselt werden? Also das habe ich immer wieder gehört, dass es das geben kann, ADS, ADHS und sowas. Wie ist
Ja.
denn da so deine Erfahrung?
Also recht häufig ist es so, dass natürlich, wenn dann Eltern kommen, zum Beispiel mit ADHS-Vordiagnosen, dass ich dann schon auch frage, ist denn eine Hochbegabung abgeklärt worden? Ich erkläre dann auch nochmal, warum, wenn nicht, also warum ich das empfehle, warum ich das für sinnvoll erachte. Leider, also das ist tatsächlich auch schade, weil es gibt von der amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie, die auch die DSM, also das ist ja das Pendant zu ICD-10, also ICD-10, S11, darin werden praktisch die Diagnosen festgelegt, ne? Also die ganzen ärztlichen Diagnosen werden über die ICD-10, ICD-11 festgelegt und es gibt ein amerikanisches Pendant dazu. Das heißt DSM und diese Gesellschaft, die sozusagen diese Kriterien rausgibt, die hat eine ganz klare Warnung ausgesprochen, dass sozusagen die häufigste Fehldiagnose bei Hochbegabung ist ADHS oder ADS, ja. Und trotzdem ist es noch nicht populär oder publik sozusagen, dass dann mehr Leute darauf achten.
Was
Also
sind denn so diese typischen Symptome, die zu dieser Verwechslung führen?
naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich kognitiv unterfordert fühle, kann sich das zum Beispiel auch in motorischer Unruhe zeigen. Oder ich träume mich weg. Ne? Ich beame mich einfach raus. Ich flüchte in meine Imaginationskompetenz sozusagen. Ja? Dass die Kinder dann Aggressionen zeigen, wenn sie sich ungehandelt fühlen. Ne? Das ist ja auch was häufig in diesem Kontext einfach passiert. Hoher Gerechtigkeitssinn kann auch mit sowas verwechselt werden. Ja? Oder eben dieses Impulsive. Ne? Also Kinder sind dann halt oft überschießend, weil sie so begeistert vielleicht auch sind. Also so, ne? Das sind ja verschiedene. Und dann ist es eben auch so, und das finde ich schon wichtig, und das weiß, glaube ich, auch eigentlich niemand so richtig. Also es gibt eine Studie, wo mal untersucht wurde, wie sich die neuronale Vernetzung im Gehirn entwickelt, ja, also wenn man jetzt normal begabt ist, wenn man mit ADHS diagnostiziert wurde und bei Hochbegabung. Und es ist eben so, dass praktisch die Anzahl der Nerven, der Neuronen, die ist am Anfang sehr hoch und dann bilden die praktisch wie so Kategorien. Also die vernetzen sich zu bestimmten Strängen, ja, die dann so eine Art ja, Cluster bilden, ne? Und das heißt, man geht davon aus, oder so in dieser Untersuchung ist es eben rausgekommen, dass Kinder mit ungefähr 6 Jahren, die normal durchschnittlich begabt sind, diese Cluster oder diese Kategorien bilden. Bei Kindern mit ADHS-Diagnose erst bildet sich das mit 9 und bei Hochbegabten noch später mit 11. Das heißt, diese Menge an Vernetzungskapazität, also man muss sich das wirklich vorstellen, ich meine, da sind ganz viele Nerven und ne? Ich habe eine ganz liebe Kollegin, die sagt immer Neuronenfasching, ja, also Neuronenfasching, weil das alles sich so vernetzt. Und dadurch haben die natürlich eine wahnsinnig hohe Kapazität, Dinge aufzunehmen und müssen die aber auch verarbeiten. Und natürlich kann das auch unruhig machen. Ne? Also das kann einfach, ja, das führt natürlich dazu, dass man einfach, ja, weil man so viel wahrnimmt, das auch anders sortieren muss. Und das ist auch was, was, glaube ich, in Schule oft missverstanden wird, weil diese Kinder, die haben ein wahnsinniges Wissen und haben aber eigentlich diese Gehirnstrukturen für die Kategorisierung sozusagen, haben die noch nicht fertig ausgebildet. Und deswegen bräuchten die in der Schule genau das. Also die bräuchten Hilfe beim Sortieren und Strukturieren von Wissen. Das wäre total genial. Die brauchen nicht noch mehr Arbeitsblätter oder noch einen Kurs oder sowas. Also das kann vielleicht auch ganz nett sein, aber eigentlich bräuchten die eine Struktur, wie sie das, was in ihnen passiert, kategorisieren und sortieren und strukturieren. Das wäre richtig gut.
Wie kann ich mir das vorstellen? Das verstehe ich noch nicht so ganz, diese Kategorisierung der Nerven, Neuronen, Synapsen. Was war das?
Also das, ja, also wir können ja, ich kann ja die Studie kann ich dir ja dann mal schicken.
Ja, super.
Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, es ist ja so, dass das Gehirn sozusagen praktisch, also es muss ja komprimiert werden sozusagen. Ne? Also weil wir nehmen ja immer mehr wahr, die ganzen Gehirnareale entwickeln sich ja weiter, ja, weil ja zum Beispiel die motorische Aktivität, die sprachliche Aktivität, also alles wächst ja sozusagen mit dem Alter in der Entwicklung. Ne? Und dadurch müssen sich in den Neuronen Kategorien oder Bereiche bilden, die zusammengehören, die dann auch enger zusammenarbeiten, weil sonst wäre praktisch das nicht mehr, das glaube ich, würde platztechnisch nicht mehr reichen. Ja? Und das macht ja auch Sinn. Also das ist ja auch platzsparend und es ist natürlich auch energiesparend. Ne?
Also kann ich mir das ja so vorstellen? Ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen mit so mehreren Schränken, mit so ganz vielen Schubladen. Und dass du sozusagen, du kriegst einen Reiz und kannst den dann in Schublade A von Schrank 1 packen, weil der da thematisch irgendwie reingehört und dann ist er weg und hat so seinen Frieden. Ist es so ungefähr? Und dann,
ich weiß es nicht, ob so passt. Also es ist eher so, dass praktisch die Anzahl der Neuronen, die sozusagen für ein Gebiet zuständig sind, die schließen sich wie zusammen, ja, und dadurch werden praktisch Informationen gebündelt. Also nicht so sehr, also Schubladen wäre ja eher, dass die separiert sind, sondern es wäre eher gebündelt. Und dadurch hast du praktisch, also sozusagen auf der neuronalen Ebene, das sind ja auch, das eine sind die Informationen und die Reize und das andere sind die Neuronen, das sind irgendwie zwei verschiedene Ebenen. Ne? Du hast dann auf neuronaler Ebene mehr Kapazität im Gehirn sozusagen.
Okay.
Ja? Okay. Also das sind, aber möglicherweise passt es mit den Schubladen auf der Informationsebene. Ne? Mhm. Das wäre aber das, was praktisch die Schule oder die Eltern leisten müssten, bei den Kindern, die eben diese ganze Menge an Reizen und Informationen aufnehmen, weil sie eben diese neuronale Kapazität noch haben. Ne? Also deswegen lernen die auch so schnell, weil die diese Kapazität haben, weil diese ganzen Neuronen sind auf so vielfältige Weise miteinander verbunden, ne? Und das lässt halt nach. Ne? Also das ist sozusagen neurologisch so vorgesehen, durch diese Verbindung, durch diese Zusammenklumpung, wenn man so will, ne, wird diese Vielfalt, lässt die nach. Deswegen lernen wir ja auch im Zuge unseres Lebens dann irgendwann schwerer, ne, weil die eben nicht mehr so krass vernetzt sind, ne, auf so vielen Ebenen.
Ja.
Und das ist halt wichtig. Und dieses mit den Schubladen wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, Wissen zu sortieren und zu ordnen. Also, dass ich wirklich auf den Trichter komme und mir sage, okay, ne, es gibt ja zum Beispiel so ganz tolle, beeindruckende Gedächtnisexperten, ne? Die machen das auch, ne? Dass man, was weiß ich, man stellt sich einen Raum vor mit verschiedenen Gegenständen und dann merkt man sich, an der Lampe hängt dieses Wort als Vokabel und an der Decke dieses und so weiter. Mhm. Und das brauchen eigentlich die hochbegabten jungen Menschen vor allem in dieser Grundschulzeit und dann auch im Übergang zum Gymnasium. Und oft ist es eben so, dass denen die Grundschulzeit leicht fällt, also das Wissen, das alles aufzunehmen, fällt ihnen leicht. Wenn sie das emotional gut reguliert kriegen, dann laufen sie so mit die ersten 4 Jahre. Ne? Und dann kommt der Wechsel aufs Gymnasium und dann kommt eine andere Art der Ansprache. Es kommt höherer Fachlehrerwechsel, all diese Sachen. Das kann auch eine Überforderung sein. Und dann kommt aber auch hinzu, dass es eben sein kann, dass es Themen gibt, die sie auch fordern. Also weil sie das eben, weil es neu ist, weil sie das nicht wissen und dann fehlen ihnen die Strategien. Also dann, ne, weil sie halt die ersten 4 Jahre alles so, naja, man hört das einmal und dann kann man es wiedergeben, ne, dafür braucht man keine Lernstrategie. Ne? Also die sind praktisch dann nie an ihre Leistungsgrenze gekommen, sondern die sind halt so mitgelaufen. Die hatten irgendwie eine nette Zeit in der Grundschule und sowas, ja, und die Eltern sind dann 5. Klasse total schockiert, die Kinder flippen aus, sie gehen nicht mehr zur Schule, haben jeden Tag Bauch, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann kommen sie auch oft.
Ne? Ja. Das heißt, wenn du von dieser Sortierung sprichst, meinst du nicht Mathe, Deutsch, Geschichte, Englisch, sondern wirklich so dieses Wie, wenn, also wie, wo sortiere ich mein Wissen hin, um es auch wieder abrufbar zu machen, so, ne?
Genau.
Ja.
Naja, weil man muss es sich ja, also ne, wenn man jetzt, ich finde dieses Bild von dem Neuronenfasching wirklich gut, ne? Also da sprüht das Konfetti und die Luftschlangen und alles, ja, so, die Bonbons fliegen durch die Gegend, ja. Ja, was mache ich denn damit? Ja, dann habe ich ein Tütchen fürs Konfetti, ich habe ein Tütchen für die Bonbons und ich habe ein Tütchen für die Luftschlangen. Ja, also ich sortiere und das ist natürlich ein innerer
Ja.
Prozess, ne? Aber die Kinder brauchen im Außen jemanden, der sie daran anleitet, der ihnen das überhaupt erstmal klar macht. Das ist schon besonders bei dir, ne? Du kannst so viel wahrnehmen und so viel Wissen aufsammeln und so und wie so ein Schwamm alles aufnehmen. Total genial. Naja, aber dass jetzt sozusagen dir nicht der Kopf platzt, ne? Da gucken wir jetzt mal, was können wir machen. Und da muss man halt mit den Kindern individuell gucken. Also manchmal hilft ja auch so ein Lerncoaching, Lerntherapie, ne?
Wollte ich gerade
Also es muss
sagen,
nicht
ja.
immer eine Psychotherapie sein, überhaupt nicht. Ich habe auch immer wieder Kinder oder Eltern, die sehe ich einmal und sage, ich suchen Sie sich da Hilfe. Das ist das beste Angebot. Ihr Kind hat keine psychische Erkrankung oder Symptomatik, sondern es braucht einfach Unterstützung in den eigenen Lernprozessen, sich zu sortieren, ne?
Und dann lernt es auch, ne, damit irgendwie in der Schule, dann im Schulalltag sortierter umzugehen und dann mehr im Frieden zu bleiben. Also es ist
Absolut.
sozusagen wirklich dieses Lernen führt dann dazu, dass es in diesem System sein kann. Ich finde das Wort funktionieren immer so doof, aber ne, muss es sich dem System anpassen, aber das ist eine andere Diskussion. Aber dass es in dem System sein kann und existieren kann und bestehen kann auch letztendlich mit all diesem Fasching, den es aber halt irgendwie jeden Tag im Kopf hat. Ach so, ah, das ist ja sehr spannend. Wie ist es denn jetzt? Also, die kommen ja entweder zu dir und haben noch nicht die Diagnose Hochbegabung. Dann liest du das raus anhand bestimmter Symptome und so hast du gerade erzählt. Dann bringst du ihnen vielleicht das Thema näher, aber es kommen doch bestimmt auch welche, die haben schon diese Diagnose und haben trotzdem, du sagst irgendwie, ne, im Vorwort seelische Krisen, obwohl sie das wissen. Und es ist also dann die Hochbegabung ist nicht die Lösung, sondern es ist, was ist es dann, die Ursache? Und was sind da so typische Themen, die einfach Hochbegabte als psychische Probleme mitbringen können?
Ja, also manchmal ist das Thema dann schon präsent, also oder da, aber eben nicht integriert. Ja, also das heißt, die wissen zwar von ihrer Hochbegabung, aber wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen oder wissen nicht, was das sozusagen vielleicht auch für ihr Leben bedeuten kann oder ne, was sie damit machen sollen. Und dann ist es eben so, wenn ich jetzt zwar weiß, ich bin hochbegabt, aber ich fühle mich trotzdem immer wieder anders. Also ich habe in meinen täglichen Begegnungen, in meinem täglichen Austausch mit meinem Umfeld immer wieder die Rückmeldung, naja, das ist aber komisch oder das macht aber nicht richtig oder sowas. Natürlich macht das was mit mir, ne? Und dann ist es schon so, dass die manchmal eben auch so Symptome zeigen von, naja, depressiver Verstimmung, ne? Oder auch soziale Angst, soziale Phobie kann auch oft ein Resultat sein, dass ich so das Gefühl habe, boah, ich will eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Ey, immer kriege ich nur hier, ne, und so. Ja, also das eine ist, dass es mir zu viel ist, aber das andere ist auch dieses Feedback. Und dann bleibe ich lieber für mich und ich mache mir dann so schön, ne? Also da gibt es ja auch Vermischungen. Also Angst und Depression gibt es auch als Diagnose gemischt, ne? Also es gibt jetzt nicht nur das eine oder das andere, es gibt es auch Vermischung. Man muss eh auch aufpassen, finde ich, in dieser Zeit, in dieser Phase der Adoleszenz. Da strukturiert sich das Gehirn nochmal neu. Ja, also es gibt Areale, die sozusagen sich verändern und wachsen. Andere werden sozusagen abgeschaltet. Das hört sich jetzt so ein bisschen technisch an, aber so grob. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Zeit der ganz intensiven Entwicklung neben dieser körperlichen Entwicklung, hormonellen Entwicklung. Und manchmal haben die ja auch, wie so, also wo man so denkt, okay, kenne ich mein Kind noch oder so? Ja, also die haben manchmal wie so Aussetzer. Und auch natürlich emotional ist das für die wahnsinnig anstrengend und oft werden dann schon Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Ja, also vor 18 sagt man eigentlich nicht, aber also ich kann dir sagen, jetzt bin ich seit 15 Jahren in dieser Branche, oft genug hört man dann im Klinik-Setting, die ist 13, die geht so Richtung Borderline. Und ich so denke, ey Leute, hallo, die ist 13, die hat ihre Persönlichkeit noch gar nicht entwickelt. Ja, wie kann sie dann eine Persönlichkeitsstörung haben? Ne? Also muss man echt aufpassen, ja. Und ich fürchte auch, dass das gerade bei Hochbegabten, auch in Kombination mit der Hochsensibilität, gar nicht so selten ist, dass die in diese Richtung borderline auf ne, narzisstische Persönlichkeit gestellt werden. Ja, weil da natürlich, das sind halt aus, also man kann ja auch, ne, ich sage das immer, Läuse und Flöhe haben, ne, man kann hochbegabt sein und trotzdem ne, vielleicht auch narzisstische Persönlichkeitsanteile haben oder haben wir ja eh alle. Aber ich finde, man muss differenzieren, man muss einfach ganz, ganz gut gucken, ne, und wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein Anteil, der sozusagen behandlungsbedürftig ist, das ist eine psychische Symptomatik, eine also krankheitswertig sozusagen, ne, so sagt man das dann halt. Und das andere ist aber eine Ressource. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man psychotherapeutisch arbeiten kann, wenn man diese Ressource nicht nutzt. Ja? Weil ich sag mal so, dieses Kranke, dieses Psychische, das kommt eh immer wieder raus. Ja? Mhm. Also deswegen ist es ja wichtig, ein Fundament zu schaffen, eine Basis, ein ressourcen- und stärkenorientiertes Fundament, wo ich sagen kann, okay, selbst wenn mich diese psychische Symptomatik, was weiß ich jetzt, der Angst immer wieder einholt, das ist mein Fundament, da stehe ich drauf und das ist meins, das gehört zu mir, das kann ich sozusagen spüren und integrieren, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und das bleibt, ne? Also ich arbeite immer an diesem Fundament, auch mit den ganz Kleinen, das ist möglich, ja, weil das wichtig ist, ne? Und dann, natürlich arbeite ich dann vor allem mit den Eltern, aber dass die wissen, schauen Sie mal, das ist ihr Kind und das bringt das alles mit, ist das nicht wundervoll? Und jetzt hat es halt gerade ein Problem, eine Krise, es fühlt sich gerade instabil, es hat Anpassungsprobleme. Okay, jetzt gucken wir, wie wir das auf dieser Basis lösen können. Und das ist so wichtig. Und das vermisse ich einfach auch oft in meinem Berufszweig. Ja? Das ist einfach tatsächlich immer wieder so, dass ich denke, dieser Fokus auf die Pathologie, ja, auf dieses Kranke, ja, und deswegen bin ich auch aus diesem System sozusagen raus, ne? Ich habe mich sozusagen in der privaten Praxis dann niedergelassen, weil ich wollte dem nicht dienen. Ich wollte nicht ständig Menschen so krank machen, ja? Also natürlich, wenn jemand krank ist, soll er die Unterstützung bekommen, und das ist keine Frage, ja, aber selbst wenn jemand schwer psychisch krank ist, kann ich in dem auch noch was finden, was wunderbar ist, was eine Stärke ist, was eine Ressource ist. Auch da kann ich das noch finden. Ne, da muss ich nicht nur auf der Symptomatik sozusagen rumreiten.
Wie gut funktioniert es, dass die Menschen, die zu dir kommen, das wirklich annehmen dann und diese Ressourcen erkennen können? Wie lange dauert das? Oder
das, naja, je älter, desto schwieriger, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Also wenn die schon über die Adoleszenz hinaus sind, also alles, was, sage ich jetzt mal so, 18 und älter ist, wird es tatsächlich schwieriger. Also die haben einfach, dadurch, dass ja dann auch ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie auch abgeschlossen ist, ne? Also natürlich irgendwie entwickelt man sich immer weiter, aber dieser Schwerpunkt, ne? Oder diese Phase, ne? Der Adoleszenz, wo man wirklich in der Identität sich nochmal richtig festigt auch, ne? Wo man das auch in seiner Persönlichkeit mehr auslebt oder ausprägt, das ist halt, sage ich mal, zu grob, ne, mit Anfang, Mitte 20 auch vielleicht dann abgeschlossen. Und je länger die natürlich mit rumlaufen, desto tiefer prägt sich das ja in deren Persönlichkeit ein. Und dann ist es natürlich schwieriger, ganz klar zu sagen, okay, es kommt ein neuer Aspekt dazu. Aber ich erlebe es so, dass Hochbegabung auch eine wahnsinnige Ressource ist im therapeutischen Arbeiten. Weil wenn die sozusagen, ne, also ich sage dann oft, guck mal, jetzt hast du das ganz viele Jahre für ganz viele Menschen zur Verfügung gestellt, ja, deine Gabe, dein Wissen, ne, deine Kompetenz, dich einzuführen. Und jetzt ist es dran, dass du das für dich nutzt, dass du das für dich einsetzt, dass du dich aus dieser Situation jetzt weiterentwickeln kannst. Und wenn die das schnallen, also wenn es so ein gibt, ja, dann geht es auch oft schnell. Aber es ist anders als bei den Jüngeren. Ne? Bei den Jüngeren ist, ne, da ist mehr Dynamik, die sind einfach noch so flexibel einfach auch, ne? Weil die noch nicht so in ihrer Persönlichkeit so lange damit umlaufen.
Hilft denn dann sozusagen, also ich definiere Hochbegabung ja immer so als dieses schnelle und vernetzte Denken, was uns irgendwie mitgegeben ist. Du hast es gerade auch super erklärt, dass da einfach auch wirklich mehr und länger passiert im Hirn als bei normal und durchschnittlich Begabten. Ist sozusagen, wenn man das wirklich annimmt und zulässt, dann das auch eine Fähigkeit, die tatsächlich hilft, schneller mit solchen seelischen Krisen umzugehen und schnellere Lösungen dann zu erkennen? Also ist das wirklich dann so ein Switch, wo man sagt, ach so, ja, wenn ich das kann, dann kann ich das jetzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich erlebe es so, ja, also weil die Rückmeldung von den jungen Menschen ist schon so, dass sie, also natürlich, wenn sie dann ein Stück Weg gegangen sind, und das kann schon auch mal 1-2 Jahre dauern, ne? Also das ist jetzt nicht so dann plopp und dann, aber im Verhältnis zu dem, wie sie dann vielleicht vorher auch jahrelang, ja, sag ich mal, gehadert haben oder auch unter Umständen gelitten haben, ist das dann ja relativ wenig Zeit, ne? Also es ist ein Prozess und natürlich gibt es auch in so einem Prozess keine lineare, sozusagen konstante ansteigende Verbesserung. Es gibt immer wieder Einbrüche und dann macht man nochmal eine Schleife und dann, ah, okay, da war das wieder, ne? Also es ist schon eher dynamisch oder zyklisch sozusagen, ne? Aber es ist so, wenn die das verstehen, dann ist das ja was denen keiner mehr nehmen kann, ne? Also das ist ja sozusagen etwas, was in mir wohnt. Und je mehr Erfahrungen die im Außen dann machen und je besser die das reflektieren können, und das ist natürlich auch ein Teil der Hochbegabung, eine hohe Reflexionsfähigkeit, ne? Zu analysieren, Zusammenhänge zu verstehen, vernetzt zu denken.
Ja, genau.
Und wenn die das schaffen, wenn die das verstehen, dass sie dann sagen, naja, okay, da war es wieder. Dann ist es nicht mehr so schlimm, dass man da wieder reingerutscht ist, sondern man kann sagen, okay, ich war da schon mal, aber jetzt habe ich es zum Beispiel selber gemerkt. Ne? Mhm. Und so, ne, da haben die, finde ich, schon eine andere Basis, eine andere Ressource, auf die sie zurückgreifen können. So erlebe ich das, ja.
Mich würde jetzt nochmal so, ne, für die Zuhörerinnen interessieren, die Kinder wahrscheinlich, ich nehme mal so mal bei meinen Hörerinnen an, dass die so, ne, vom Kleinkind bis so frühe Adoleszenz, also ne, so frühe Pubertätsphase irgendwie ist wahrscheinlich so ungefähr alles dabei. Also ich würde mir da jetzt so die Frage stellen, ab wann soll ich denn irgendwelche Symptome meiner Kinder so ernst nehmen? Also wir haben über Essstörungen gesprochen, wir haben über Depressionen, Ängste, Phobien und sowas irgendwie gesprochen. Aber das sind ja schon so richtig krasse Ausprägungen, so, ne, Sozialphobie oder sowas. Ab wann sollte ich denn mit meinem Kind vielleicht mal zu einem Experten, einer Expertin wie dir gehen und sagen, bevor es jetzt irgendwie schlimmer wird und pathologisch irgendwie, keine Ahnung, dass man das sozusagen prophylaktisch erkennt, da ist was im Busch und das Kind braucht irgendwie eine Unterstützung. Ab wann und oder bei welchen Symptomen kann man das irgendwie so sagen?
Naja, das ist ja immer schwierig prophylaktisch. Ne? Ich kann ja auch nicht prophylaktisch irgendwie immer was für Erkältung oder Fieber. Also natürlich kann man schon, aber ne, also ist schwierig. Ja. Also prophylaktisch kann man natürlich insofern sein, dass man erstmal als Eltern immer einfach aufmerksam und wachsam ist, für sein Kind da ist, ne? Ist sozusagen, ne, in einer gewissen Klarheit liebevoll begleitet. Also das ist sowieso die beste Prophylaxe, ne? In einer guten Bindungsbeziehung zu sein. So, also das würde ich erstmal sagen, ist die Basis, ne? für und ich sage jetzt mal, wenn wir es halt nicht wissen, dann können wir es ja auch nicht beachten. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eben bei den Eltern nicht klar ist, dass Hochbegabung in deren Familie vorkommt, dann so. In der Regel ist es ja so, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich als Eltern merke, das ist irgendwie komisch, das kommt mir komisch vor. Oder mein Kind verändert sich. Oder ich erkenne mein Kind nicht wieder, ich verliere irgendwie den Zugang oder was auch immer. Und dann kommt es auf die Eltern an. Also manche haben dann eine hohe Toleranzschwelle. Die sagen, ach ja, das wird schon wieder und es wächst sich aus. Manche machen sich sofort Sorgen und suchen dann vielleicht zum Beispiel beim Lehrer, Erzieher oder ne, sonst so Erziehungsberatungsstelle oder was weiß ich, Rat. Ja? Also das ist halt sehr unterschiedlich. Also ich empfehle immer, also alle Eltern kennen ihr Kind am besten. Wenn ich mich als Eltern wohlfühle, dann geht es dem Kind natürlich auch besser. Wenn ich als Eltern Unsicherheiten habe und das Gefühl habe, ich habe mir Sorgen, ich habe mir Gedanken oder sowas, dann ist es vielleicht wirklich gut, einfach jemanden zu kontaktieren, der sich sozusagen professionell damit auskennt und der mich als Eltern entlastet und der dann sagt, machen Sie sich keine Gedanken, das passt in dieses Alter, das passt in diese Entwicklungsphase, ja, und dann kann man wieder so, das habe ich immer wieder auch, ich sehe die einmal und dann, ne, das sind dann oft Eltern, die haben zum ersten Mal ein Kind oder die hatten dann zum Beispiel erst ein Mädchen, was sehr flüssig lief und dann kommt noch ein Junge, der ein bisschen, naja, anders läuft, ne? Also wenn dann zum Beispiel, ja, ist schon so, ne? Also ja. Jungs und Mädels, ne, sind unterschiedlich, jedes Kind ist natürlich unterschiedlich, aber das mit dem Geschlecht spielt auch eine Rolle, dann fühlen die Eltern sich verunsichert davon, ach, meine Tochter war alles immer so, und jetzt habe ich diesen Sohn, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, und dann kommen die, dann haben wir manchmal wirklich nur ein Gespräch und wir können das ganz klar, ja, wir sortieren das, wo gehört das hin. Manchmal melden die sich nochmal nach 1, 2, 3 Monaten, manchmal gar nicht, ja. Einfach weil, das ist ja auch schwierig. Also wer sagt denn, Elternsein ist leicht? Also ich finde, das ist die schwerste Aufgabe überhaupt, ja. Wir müssen so bei uns sein, wir müssen so klar sein in unserer Struktur und immer wieder uns hinterfragen, trotzdem flexibel sein und so weiter. Das ist ein Spagat. Und wenn ich dann noch als Eltern auch Themen habe, wie Hochbegabung, Hochsensibilität, andere Neurodiversitäten, ja, dann bin ich damit ja auch schon selbst sehr gefordert. Und wenn meine Kinder mir das auch noch spiegeln, ja, dann ist das einfach eine doppelte Herausforderung. Und ich finde, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, sich zwischendurch einfach Rat zu suchen. Ja. Also auch wenn ich jetzt Therapeutin bin, ich gucke nicht auf die Pathologie. Ich sage jetzt nicht, oh, da haben Sie aber selber irgendwie Ihre Biografie, ne? Das mache ich nicht. Sondern mir geht es immer darum zu gucken, okay, was ist jetzt in dieser Situation gerade wichtig und hilfreich, ja? Und wo sind die Ressourcen, die man dann als Elternteil nochmal aktivieren kann, um das Kind in der Situation gut zu begleiten, ja? Oh, ja. Und es geht viel ums Vertrauen, also viel das Vertrauen natürlich in das eigene Elternsein, aber auch in das Kind, dass eine Krise, auch eine psychische Krise, eine wichtige Erfahrung sein kann und dass Kinder sich dadurch weiterentwickeln und dass es sie auch stärkt. Wichtig ist dabei nicht alleine zu sein. Das ist schlimm für Kinder. Aber wenn Eltern da sind und sagen, hey, ich sehe dich in deiner Not und ich sehe, du hast gerade große Ängste und wir gucken jetzt gemeinsam, dann ist das Kind, kann darin reifen. Ne? Es kann darin einfach Erfahrungen machen, die ihn fürs, die sie fürs Leben einfach gut brauchen kann. Ne? Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung.
Also zusammengefasst, und das finde ich sehr schön, wenn ich, also ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen, in dem Moment, wenn du dir selber so Sorgen machst, dass du merkst, du kannst dein Kind nicht mehr unvoreingenommen irgendwie vertrauen und ne, dich dem Familienleben hingehen, dann lieber einmal zu früh oder zu sehr ne, irgendwie nachfragen bei der Expertin und mal irgendwie sich erklären lassen, ob das irgendwie noch in einem gesunden Rahmen ist oder ob es eben schon irgendwie pathologisch sich irgendwie darstellt.
Ja.
So,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Ja, hast du gut zusammengefasst.
Ja. Nee, ich finde das auch ganz schön, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, weil ich glaube, das trauen sich ja viele auch nicht. Ne? Oder denken irgendwie, ne, also gerade wir, glaube ich, ne, gerade wir Hochsensible, wir sind ja entweder diese, die so sehr schnell irgendwie und Sorgen machen und so, und andererseits aber auch ne, nicht irgendwie da irgendwie überreagieren wollen und nicht als irgendwie, keine Ahnung, die überfürsorglichen Helikoptereltern abgestempelt werden wollen und deswegen vielleicht auch irgendwie eben nicht sich diesen sinnvollen Rat einmal abholen, oder?
Ja, absolut. Und das ist halt auch schade, weil ich habe natürlich dann auch immer wieder Familien, die dann zu mir kommen, die vorher auch schon an anderen Stellen waren und dann halt tatsächlich auch nicht ernst genommen wurden, ne? Oder halt irgendwie in der einen oder anderen Situation so abgestempelt wurden und dann eigentlich nicht die Unterstützung gekriegt haben, die sie bräuchten. Und das ist total schade, ne? Und wie es halt in jedem Berufsstand ist, gibt es halt auch unter den Therapeuten, ne? Dass dann halt da Wissen nicht vorhanden ist oder eben auch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Feinfühligkeit eben fehlt. Weil ich meine, erstmal muss ich sagen, ich bewundere alle Eltern, die den Mut aufbringen, sich Rat zu holen. Das ist was ganz Tolles. Ja. Und ich finde das erstmal wertzuschätzen in so einem Setting. Ja, ich würde nie jemanden dann abstempeln und sagen, ja, dann, keine Ahnung, kommen Sie mal selber damit klar oder Sie machen sich ja zu viele Sorgen. Das ist ja völlig unbegründet. Ja. Ne? Weil die Eltern haben ja einen Grund, warum sie sich auf den Weg machen. Das ist ja, dem geht ja auch was voraus. Das ist ja ein langer Weg teilweise. Ne? Und ja, also ne, das ist halt, ich glaube, wenn man das weiß, dass man mit diesem Thema Hochbegabung, Hochsensibilität zu tun hat, ist es gut, entweder das transparent direkt zu machen, wenn ich mir Rat und Hilfe suche, oder mir halt jemanden zu suchen, der sich damit auskennt.
Ja.
Weil diese Menschen einfach ein bisschen anders ticken. Ne? Und
wie findet man die? Gibt es außer dir und, ne, also Christian Konnen hilft nicht psychotherapeutisch, aber mit Coaching zumindest, aber so viele Hochbegabungsspezialisten gibt es ja gar nicht irgendwie oder Spezialistinnen.
Also ich fürchte, dass das halt auch mit der Hochbegabung zu tun hat, dass nicht jeder das so nach außen tragen möchte, also dass das eben nicht so sichtbar ist. Also das ist tatsächlich, ich hader da auch immer wieder, ne? Also wie viel Sichtbarkeit und wie will ich das, ne? Wie präsent soll das sein in meiner Website und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht nur mein Thema, ne? Sondern das geht eben vielen anderen auch so, weil es und vielleicht auch, also wobei ich glaube, es ist wahrscheinlich schon weltweit so, aber in Deutschland habe ich schon auch oft das Gefühl, es ist so dieses Neid, Missgunst Thema, also so nach dem Motto, der hat jetzt mehr bekommen, also ne, im großen, bei der großen Verteilung der Gaben hat der mehr abbekommen als ich, ja Mist. So, und dann geht da auch eine besondere Erwartung manchmal damit einher. Also das ist auch das, was mir manchmal junge Menschen zurückspiegeln. Ne? Wenn das dann bekannt ist, das dann heißt, ja, wieso, du bist doch hochgebracht, du musst das doch können oder so. Und das ist halt schwierig. Ne? Also deswegen neigen auch viele dazu, das eher für sich zu behalten. Also sowohl im professionellen Kontext als auch natürlich im privaten, familiären Kontext. Und dadurch ist es schwierig, ne? Da sozusagen so einen Zugang zu bekommen, wo ich das direkt weiß, ja. Aber es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Können macht Spaß. Das ist auch eine Psychotherapeutin, also eine psychologische Psychotherapeutin, die ist eigentlich für Erwachsene, die macht auch manchmal mit Kindern, aber eigentlich ist die arbeitet nur mit Erwachsenen. Ich glaube in Gießen. Und die hat aber so ein Netzwerk, auch auf eben auf dieser Website, wo man ganz viel über Hochbegabung, Höchstbegabung und auch alle anderen Neurodivergenzen sozusagen kann man nachlesen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ihr schreibt, oder sie hat auch so eine, ja, wie so eine Übersicht, ne, wo Menschen mit diesen Themen auch sich auskennen, ne, sowohl therapeutisch als auch im Coaching. Also, ne, oder wenn man halt jetzt niemanden findet, kann man ihr nochmal schreiben, um zu gucken, ne, ob sie vielleicht noch jemanden kennt. Also es gibt dort so ein kleines Netzwerk. Und ansonsten würde ich schon auch immer wieder googeln, ne? Also man kann die Themen googeln und man findet Menschen. Es gibt inzwischen auch einige Podcasts von Erwachsenen, die sich mit Hochbegabung, Hochsensibilität beschäftigen und immer fühlen. Also fühle ich, ist die Stimme angenehm in meinem Ohr, fühle ich Wärme und Sympathie, wenn ich derjenigen zuhöre. Und dann gucken, lasse ich mich vielleicht mal beraten und nehme ich mir mal eine Stunde und schaue mal, ne, was kann diejenige für mich tun.
Und also das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Mit dir kann man ja auch, also deswegen macht man ja auch hier dieses Angebot. In Deutschland ist es jetzt ja auch nämlich zusätzlich noch, wenn man irgendwie so ein Thema hat und einen Verdacht. Also ich höre da wirklich schlimme Geschichten, wie lange das überhaupt dauert, dass man da mal irgendwo reinkommt und mal überhaupt in eine Diagnostik reinkommt und in überhaupt irgendwie eine Therapie dann schon gar nicht und alles total überlaufen. Und ich höre da Geschichten bis hin zu, also wenn du nicht akut suizidgefährdet bist, dann kannst du es komplett vergessen. Ich weiß nicht, was du da so hörst und wie sieht denn da bei dir jetzt so die Situation aus?
Also Erstgespräche kann ich so im Rahmen, sag ich mal, 3 bis 4 Wochen anbieten. Mhm. Ja, also in der Regel kriegt man bei mir innerhalb von 3 bis 4 Wochen ein Erstgespräch, wo wir uns erstmal kennenlernen und gucken, ne, was ist überhaupt das Thema. Und es muss ja auch passen, ne, also dass man sich dann da auch näher öffnen will und, ne, sozusagen da seine Biografie nochmal ausbreiten möchte. Und dann gucken wir, also es hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Dadurch, dass ich ja mit Menschen in verschiedenen Zeitzonen arbeite, arbeite ich manchmal zum Beispiel am Wochenende. Das heißt, ne, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ne, möchte regelmäßige Termine, das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Mhm. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo habe ich gerade so meine Cluster sozusagen, also meine Arbeitspäckchen, die ich mir in der Woche verteile. Ne? Also es kann auch manchmal sein, dass ich dann tatsächlich nach deutscher Zeit irgendwie bis 23 Uhr oder so arbeite. Und wenn jemand sagt, okay, ich habe mit meinem Mann nur immer dann Zeit, okay, dann machen wir das, ja, weil ich dann sowieso, keine Ahnung, mit Singapur oder irgendwo dann sowieso Termine habe in diesem Cluster, ne, sodass das dann passen könnte. Also das ist immer sehr individuell und dadurch, dass ich ja da sehr breit sozusagen aufgestellt bin, finden wir in der Regel Möglichkeiten. Ne? Also bei den Kindern ist es halt, das ist ja immer so das Zeitfenster zwischen Schule und Abendessen sozusagen, ne, da je nachdem aber auch in welcher Zeitzone die sind, ne, das kommt ja immer so ein bisschen drauf.
Ja. Und das heißt, du machst das in Deutsch und Englisch auch? Oder nur
ja,
Deutsch?
Ja, also die zu mir kommen, sind in erster Linie deutschsprachig. Also es sind schon deutschsprachige Familien. Aber die Kinder wachsen halt auch oft 2- oder 3-sprachig auf. Und wenn die mir dann was erzählen, was sie erlebt haben, dann kann das auch mal in Englisch sein. Aber wir reden trotzdem auf Spanisch, sage ich schon, aber manchmal ist es auch Spanisch tatsächlich oder Französisch, ja, also eigentlich nur diese Sprachen, ich kann sonst auch nichts anderes. Und dann reden wir zwar auf Deutsch, aber wenn die mir was erzählen, was sie erlebt haben, was mit einer bestimmten Emotion verbunden ist, da hängt ja Sprache auch nah dran, ne? Dann erzählen sie mir das zum Beispiel in der Sprache, in der sie es auch erlebt haben.
Genau. Und natürlich in dem Zusammenhang, wie findet man zu dir am besten, wenn jetzt jemand sagt so, okay, ich glaube, ich sollte mir da mal so einen Erstgesprächtermin holen?
Ja, also ich habe eine Website, selbsterforschung.com heißt die. Da gibt es einen, also ausführlich über mich erzähle ich da so ein bisschen, schreibe da was. Es gibt aber auch ein Kontaktformular mit so ein paar leitenden Fragen. die mir dann einfach derjenige beantwortet. Ich kriege das dann in meinem Postfach und dann antworte ich und erzähle einfach so ein bisschen. Es ist auch der Ablauf beschrieben, wie das so läuft, dass man dann eine Beratungsvereinbarung kriegt und sowas, auch der Stundensatz. Also ich versuche da so transparent wie möglich zu sein, weil ich das wichtig finde, dass jemand, der sich dann entscheidet, auch einfach Bescheid weiß, ne? Und dann gucken wir einfach.
Sehr gut. Das
Genau.
verlinken wir auf jeden Fall hier in den Shownotes. Wenn du da Interesse
Sehr
hast jetzt
gerne.
irgendwie, dann kannst du da direkt über die Podcast-Beschreibung jetzt einmal dich bei Stefanie melden. Ich
Super.
könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen, weil das ist echt so ein krasses und komplexes Thema auch. Und von dem habe ich ja gar keine Ahnung, finde es aber mega interessant. Aber ich glaube, wir haben schon mal so einen, ne, ganz guten Überblick geliefert, ne, was an dem Thema alles dranhängen kann, sowohl wenn man es weiß, auch wenn man es nicht weiß und wo man als Eltern vielleicht ein bisschen hellhörig werden darf. Und ne, also mir geht es ja auch wirklich darum, dafür zu sensibilisieren, wenn da Diagnosen im Raum stehen, wie ADS, ADHS, was man ja immer häufiger hört und dann gleich medikamentös und tüdelüt und so. Sagt, ey, ne, vielleicht hat dich der Podcast hier gerufen, um dir zu
Ja.
sagen, ne, nimm das Thema einfach mal mit rein in all das, was du jetzt irgendwie angehst und so und schau da einfach
Ja.
mit hin und dann entscheide oder lass Stefanie einmal als Expertin draufschauen oder ne, all die anderen, um
Ja.
einfach, ne, ich finde das, fand das so spannend, wie du gesagt hast, diese Basis mit im Blick zu haben. So.
Ja. Absolut. Ja, und vielleicht kann man auch noch mal in meinem Podcast Hochhöhe Hochbegabt gucken, weil da sind halt wirklich ganz vielfältige Familiengeschichten, also wirklich von Babyalter bis in die Adoleszenz, ins Erwachsenenalter. Und man kriegt so ein Gespür, wenn man dazu hört, naja, das kenne ich oder das passt zu mir, ach, das passt zu meinem Kind. Und wenn das der Fall ist, dass man sich wiedererkennt, dann kann man einfach in dieses Thema vielleicht auch nochmal vertieft einsteigen und dann einfach gucken, ne? Also, dass man sich da auch nicht entmutigen lässt, nur weil vielleicht jetzt der erste Test, das gibt es ja auch, ja? Also, ich habe immer wieder dann auch Situationen, wo dann junge Menschen ein Testergebnis in der Klinik bekommen haben. Aber wenn ich unter depressivem Einfluss stehe, kann mir keiner erzählen, dass das ein zuverlässiges Ergebnis ist, ne? Und dann muss man eben gucken, ne? Also, dass man dann trotzdem seinem Gefühl vertraut oder es wieder lernt, das zuzulassen, sich auf diese Spur nochmal zu wagen und dann immer wieder zu gucken, okay, wie verkrafte ich gerade, das kann ich so an Input bekommen und wie kann ich das so für mich integrieren, ne? Also natürlich auch sanftmütig mit sich sein, ne? Weil das kann auch überfordern. Also, ne, immer so ein bisschen zu gucken, ja, was packe ich gerade, ne? Also, weil das ist ja schon so, wenn die Kinder das Thema dann nochmal aufrollen oder hochbringen und ich komme dann als Elternteil in die Situation. Das ist nicht einfach. Ne? Und manchmal braucht man dann eben neben dem, dass die Kinder unterstützt werden, eben auch selber nochmal ein bisschen Begleitung als Elternteil.
Und ich glaube, das ist wirklich so, also auch aus den Folgen, die ich von dir gehört habe, aus meiner eigenen Erfahrung, doch eigentlich fast immer so, dass die Kinder das Thema irgendwie, ne,
Ja.
durch irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwelche Symptome, und zwar wirklich im Prinzip genau solche seelischen Krisen, wo Eltern dann wirklich aktiv werden und dann plötzlich steht dieses Thema im Raum und dann geht irgendwie völlig neues Denken los für die Eltern, für die Kinder. Und das sind, also wirklich, muss ich jetzt auch nochmal sagen, dieser Podcast, es ist so berührend, diese Geschichten zu hören, wenn man da eben selber mit drin hängt und ne, weil es immer wieder ist, ah, genau, ach guck, denen ging es auch so, oder ne, oder so, oh Gott, und sowas gibt es auch, also ne, so hat das, habe ich auch schon gehabt, und denk so, dann bin ich ja noch irgendwie, ne, also, und es ist so ein, noch finde ich, Thema, das so unterschätzt wird und unterdrückt wird, wie du gerade auch geschildert hast, ne? Und das schockiert mich jetzt noch mal mehr, dass es eben auch in diesem professionellen Kontext so quasi unbekannt ist und viel zu wenig beachtet und diskutiert wird. Also, das ist schon echt mega wertvoll, was du da machst an Arbeit dafür. Vielen Dank dafür auch an der Stelle.
Danke dir.
Genau, dann belassen wir das heute. Vielleicht setzen wir es tatsächlich irgendwann noch mal fort. Wie gesagt, auf jeden Fall will ich dich nochmal zu dem ganzen Thema im Ausland leben und wie du dahin gekommen bist befragen.
Sehr gerne.
Aber jetzt für heute ist es, glaube ich, erstmal gut. Aber am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen noch stelle und die darfst du jetzt natürlich auch noch beantworten. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ja, für was bin ich am dankbarsten? Also für meine Kinder bin ich sehr dankbar, ja, und dass wir einfach so viel, ja, wertvolle Zeit zusammen verbringen, also einfach durch unsere Art, wie wir jetzt gerade leben. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich sehr früh auf diesem Weg, ja, sage ich jetzt mal, der psychotherapeutischen Auseinandersetzung mit mir selbst gekommen bin und auch damals eigentlich aus einer Krise heraus. Also ich habe mich dann angefangen, sozusagen damit zu beschäftigen, um mich selbst zu verstehen. Und das ist jetzt, da war ich 14, ne? Also das ist jetzt einfach dann jetzt schon lange Jahre her. Und da bin ich sehr dankbar für im Nachhinein, auch wenn natürlich der Weg dazwischen nicht immer leicht war. Aber jetzt heute kann ich das aus der Situation sagen, dass ich da sehr dankbar bin. Und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich so arbeiten kann, wie ich arbeite, weil es mir sehr entspricht. Also es ist die Mischung aus, ja, sage ich mal, kognitive Herausforderungen, die aber trotzdem auch meine Hochsensibilität berücksichtigt, weil ich mir eben auch meine Termine oder mein Setting so aufbauen kann, ne, dass ich eben auch ausreichend Zeit habe, mich zu regenerieren. Und das ist wirklich was ganz Tolles, weil ich es ja auch vorher jahrelang anders erlebt habe.
Super gut. Ja, da bist du wirklich auf dem richtigen Weg. Sehr, sehr schön.
Ja.
Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Ja, also ich glaube, es ist dieses: Traut euch, also auf euer Gefühl zu hören, also vertraut euch selbst, lasst eher das, was euch so von außen auch gespiegelt wird, an, ja, das muss man so machen oder das sollte so sein, ja, lasst es ein bisschen auf Distanz gehen und geht mehr wieder in das, was ihr empfindet, weil also in der Regel wissen Eltern, was gut ist für ihr Kind, ja, und da wieder hinzukommen und nicht jetzt noch den nächsten Online-Kurs und das fünfte Selbsthilfebuch zu lesen und sich von Oma noch sagen zu lassen, wie man es doch früher gemacht hätte, sondern wirklich mehr wieder auf sich zu vertrauen, auf diese Bindung zum Kind, ja, also wirklich wieder mehr dahin zu kommen. Ich glaube, da ist allen mit gedient. Also auch, dass wir das Vertrauen eben in unsere Kinder damit ja festigen, ne, und sie damit einfach gut ins Leben entlassen.
Sehr, sehr schön und so wichtig. Vielen Dank, Stefanie. Super spannend, ganz krasses Thema und ich glaube, wir haben es ganz gut
Ja,
gebuppt.
danke dir.
Ja, also,
Wunderbar.
ja, wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder und bis dahin wünsche ich dir erstmal viel Spaß in Mexiko und vielen Dank für
Danke.
deine Zeit.
Danke dir. Danke, danke.
Bis dann.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.
Wenn dir die Folge zu besonders wichtigen Erkenntnissen bei der Hochbegabung deines Kindes oder den Verhaltensauffälligkeiten deines Kindes beigetragen hat, dann empfiehl sie gerne an andere Familien weiter, die vielleicht mit ähnlichen Themen zu tun haben. Ich freue mich auch über ein paar Sterne bei Spotify oder iTunes oder wo immer du auch Podcast hörst. Oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ansonsten, wenn du dich noch mehr für meinen Ansatz des bewussten Familienlebens interessierst, kannst du dir jetzt schon mein Buch vorbestellen. Es heißt Das Geheimnis bewusster Mütter und es erscheint am 17. April im Goldmann Verlag. Und wie gesagt, du kannst es dir jetzt schon überall vorbestellen, überall da, wo du deine Bücher kaufst. Und ansonsten bleibt mir noch, wie immer, zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.